ARD.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine.
Es ist ein besonders schwerer Fall der mutmaßlichen Agententätigkeit für Putins Verbrecherregime. Wir werden solche Bedrohungspläne weiter durchkreuzen.
Bundesinnenministerin Faeser reagiert auf die Festnahme von zwei mutmaßlichen russischen Spionen in Bayreuth. Sie sollen Anschläge geplant haben. Wir sprechen gleich darüber. Außerdem, Bundeswirtschaftsminister Habeck ist heute in der Ukraine eingetroffen. Schon wenige Stunden nach seiner Ankunft wurde Luftalarm ausgelöst. Und unsere Korrespondentin in Tel Aviv, Bettina Meyer, berichtet von den neuesten Entwicklungen im Nahen Osten. Das sind unsere Themen heute am Donnerstag, den 18. April um 16.30 Uhr. Zwei Deutsch-Russen, die mutmaßlich mit einem russischen Geheimdienstoffizier in Kontakt standen, sollen Sabotagepläne in Deutschland verfolgt haben. Ziel soll unter anderem gewesen sein, Anschläge zum Beispiel auf Bahnanlagen zu verüben, um die militärische Unterstützung für die Ukraine zu stören. Björn Dahke mit Einzelheiten.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser wird deutlich.
Es ist ein besonders schwerer Fall der mutmaßlichen Agententätigkeit für Putins Verbrecherregime. Wir werden solche Bedrohungspläne weiter durchkreuzen.
Die SPD-Politikerin dankt den Ermittlern, dass sie mögliche Sprengstoffanschläge verhindert haben. Und sie macht klar, Deutschland werde sich nicht abbringen lassen von der weiteren Unterstützung der Ukraine.
Unsere Sicherheitsbehörden haben sich seit dem mörderischen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine alle Schutzmaßnahmen gegen hybride Bedrohungen durch das russische Regime hochgefahren. Wir werden die Ukraine weiterhin massiv unterstützen und uns nicht einschüchtern lassen.
Ähnlich äußert sich Bundesjustizminister Marco Buschmann. Die Behörden müssen seiner Meinung nach auf die Bedrohung wehrhaft und entschlossen reagieren. Überrascht über die Festnahmen klingt der FDP-Politiker nicht. Dass der russische Machtapparat Deutschland in den Fokus nimmt, sei bekannt. Um den Protest dagegen auszudrücken, hat das Auswärtige Amt am Mittag den russischen Botschafter in Berlin einbestellt. Auch im Bundestag sorgen die Festnahmen in Bayreuth für Aufsehen. Zum Beispiel bei Konstantin von Notz.
Es handelt sich um einen maximal gravierenden Vorgang für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland.
Der Grünen-Abgeordnete ist Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums, das die Geheimdienste kontrollieren soll. Es war erst vor einem Monat mit einem Appell an die Öffentlichkeit gegangen, um vor den russischen Einflussversuchen in Deutschland zu warnen. Darin heißt es, die Tragweite der Bedrohung sei bisher weder in der Politik noch in der Gesellschaft erkannt. Von Notz findet, die Festnahmen in Bayreuth werfen weitere Fragen auf.
Wenn so etwas möglich ist, dann sind viele Szenarien denkbar und dann muss man wirklich im Sinne der Sicherheit unseres Landes sehr viel schärfer auf solche Szenarien reagieren und bei der Spionageabwehr deutlich mehr tun, als das bisher erfolgt ist.
Zumal es weitere Fälle gibt. In Berlin steht ein früherer Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes vor Gericht, der Verdacht, geheime Dokumente an Russland gegeben zu haben. Im vergangenen Sommer hatten die Ermittler in Koblenz einen Soldaten festgenommen. Er soll mehrfach angeboten haben, mit Russland zusammenzuarbeiten. Der Innenpolitiker von Notz verlangt, sich solche Fälle jetzt nochmal genauer anzuschauen, um die Strategie dahinter zu erkennen. Die Bundesregierung muss sich seiner Meinung nach bei der Spionageabwehr scharf aufstellen. Das wäre dann vor allem Aufgabe des Bundesverfassungsschutzes und von Innenministerin Faeser. Die bleibt zu politischen Konsequenzen heute vage. Die Sicherheitsbehörden würden die Lage permanent beobachten.
Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Habeck ist heute früh in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Nach seinen Worten möchte er ein Signal senden, dass Deutschland die Ukraine dauerhaft unterstützen wird. Habeck wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Andrea Beer berichtet aus Kiew.
Wisst ihr, warum wir hier sind? Fragt Robert Habeck die Schülerinnen und Schüler des Lyzeums Nummer 1 im Kiewer Vorort Irpin. Einige kichern, andere schauen verlegen ins Matheheft. Die aufgeweckt wirkende braunhaarige Polina hingegen spricht mit Robert Habeck, so als tauche jeden Tag ein deutscher Wirtschaftsminister und Vizekanzler in ihrem Klassenzimmer auf. Heute Morgen war Luftalarm, berichtet sie, aber sie fühle sich jetzt besser und man habe sich daran gewöhnt. Zu Beginn der russischen Großinvasion war der Kiewer Vorort Irpin heftig umkämpft und auch das Lyzeum Nummer 1 wurde stark beschädigt. beschädigt. Alles ist repariert und in Anwesenheit von Robert Habeck wurde nun auf dem Dach eine Solaranlage in Betrieb genommen.
Das, was wir hier auf den Dächern der Schule sehen, sollte nicht auf den Dächern der Schulen bleiben, sondern könnte tatsächlich ein Puzzleteil sein, die Energieversorgung in der Ukraine dezentral neu aufzubauen. Und es ist eben, so schlimm es ist, einfacher ein Kraftwerk anzugreifen als 1.000 oder 10.000 verschiedene Dächer, wo dezentrale Erzeugungsanlagen stehen.
Nach Angaben des Bildungsministeriums wurden seit Beginn von Moskaus Vollinvasion mehr als 3.500 Bildungseinrichtungen beschädigt und fast 400 komplett zerstört. Beim Wiederaufbau an grüne Energie denken, das ist Joljana Onischtschuk wichtig, Gründerin der Stiftung Energy Act for Ukraine. Seit 2 Jahren baut sie Solaranlagen und Energiesysteme und sie fand auch für das Lyzeum Nummer 1 das Geld. Unsere Aufgabe ist es, die Energieversorgung für Schulen und Krankenhäuser in der Ukraine so zu diversifizieren, dass bei einem Blackout entweder selbst erzeugter Solarstrom genutzt werden kann oder dass alle Stromspeicher haben und als letztes Mittel dann einen Generator. Als wir uns vor 2 Jahren gegründet haben, gab es noch nicht diese gezielten russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich den Menschen helfen könnte, indem man Solaranlagen baut und zeigt, dass grüne Energie möglich ist, auch während des Kriegs. Solarenergie kann die massive russische Zerstörung der ukrainischen Energieinfrastruktur nicht annähernd ausgleichen. Dessen ist sich auch Grünen-Politiker Robert Habeck bewusst. Er traf sich unter anderem mit dem ukrainischen Energieminister Hermann Haluschenko. Gemeinsam habe man überlegt, wie man die russische Zerstörung der letzten Monate reparieren könne.
Natürlich ist der erste Ansatz, wir brauchen Generatoren, wir brauchen Turbinen. Aber dann gab es auf einmal ein Fenster, worüber gesprochen wurde, ob nicht Solar jetzt kurzfristig auch über den Sommer die Energie zum Teil jedenfalls zur Verfügung stellen kann, die jetzt so dringend benötigt wird.
Regierungschef Denis Schmyhal erklärte, die Ukraine müsse das Energiesystem dezentralisieren. Man müsse die Zusammenarbeit mit den Partnern auf regionaler Ebene intensivieren. In der Schule in Irpin ist das gelungen, doch ohne deutlich mehr Flugabwehr für die Front, für Städte und deren Infrastruktur bleiben die Schülerinnen und Schüler in Irpin und ihre neue Solaranlage auf dem Dach mit weniger Schutz im gnadenlosen Visier russischer Drohnen und Raketen. Auch Vertreter aus der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie begleiten Robert Habeck, darunter Helmut Rauch, der Chef des Rüstungsunternehmens Steel Defense. Es stellt die Flugabwehrsysteme IRIS-T/SLM her. Bisher habe Diehl 3 Systeme an die Ukraine geliefert. Das sagte Rauch am Rande eines Treffens mit der ukrainischen Wirtschaftsministerin Julia Sviridenko. Ein 4. System werde sein Unternehmen in den kommenden Wochen liefern.
Und jetzt gibt uns Bettina Meyer in Tel Aviv ein Update zur Lage im Nahen Osten.
Kinder spielen Ball, planschen im Meer, bunte Schirme sorgen für Schatten. Ein kleiner Junge schläft erschöpft im Sand. Was nach Urlaub klingt, ist für viele Menschen in Gaza nur eine kleine Auszeit vom Krieg. Die Bilder, die am Strand in der Nähe des Flüchtlingscamps Deir al-Balah im zentralen Gazastreifen aufgenommen wurden, sorgen in Israel für Aufregung. Gerade droht eine Eskalation mit dem Iran. Gaza sei aus dem Fokus geraten, so die Moderatorin des Fernsehsenders Khan, Nurit Yohanan. Die Armee greift weniger Ziele an, beweist die Tatsache, dass Menschen in Gaza an einem heißen Tag zum Strand gegangen sind, dass der Krieg endet. Bei uns lösen die Bilder Wut aus, dass wir unsere Ziele nicht erreicht haben und die Menschen am Strand sind. Bei einigen Angehörigen der Geiseln, die von der Hamas gefangen gehalten werden, kommt Unverständnis auf. Im israelischen Radio meldet sich Sharon Sharabi zu Wort. Sein Bruder Yossi soll von der Hamas in Gefangenschaft getötet worden sein. Sein Bruder Eli ist noch eine Geisel. Ich bin wahnsinnig vor Sorge. Wie kann es sein, dass die Hamas 133 Geiseln festhält, von denen viele nicht mehr leben und gleichzeitig der Alltag im Gazastreifen zurückkehrt? Fragt Sharabi. Auf dem Platz in Tel Aviv, der zur Erinnerung an die Geiseln Hostage Square oder Platz der Geiseln genannt wird, steht Alon Gad an einem langen Tisch. Teller, Besteck, Gläser, alles ist so gedeckt, wie es in Israel beim bevorstehenden Pessachfest üblich ist. Aber hier wird niemand Platz nehmen, sagt Gad, dessen Schwester von der Hamas festgehalten wird.
In the last half a year, we are trying to get my sister out.
Seit einem halben Jahr versuchen wir alles, dass meine Schwester freikommt. Wir würden gerne Pessach feiern, aber können es nicht, weil meine Schwester in Gaza ist. Meine Mutter, die die Feiern immer organisiert hat, wurde am 7. Oktober getötet. Ich kann nicht verstehen, wie ich da feiern soll.
So I don't really understand how I can celebrate it right now.
An einem Bauzaun hängt ein Plakat mit dem Bild der jüngsten Geisel, Baby Kfir, aus dem Kibbutz Nir Oz. Es trägt die Aufschrift, ist er weniger menschlich? Das Plakat drückt aus, was viele in Israel fühlen, dass die Welt die Geiseln und die Angehörigen von Getöteten und Entführten vergisst. Und so leben sie weiter in Parallelwelten, die Menschen in Israel und die Menschen in Gaza. Zum Alltag gehören noch immer die Luftangriffe. So spricht die israelische Armee davon, allein 40 Ziele in Gaza an einem Tag angegriffen zu haben. Auch in Rafah, im südlichen Gazastreifen, hat es in der Nacht einen Luftangriff gegeben. Männer räumen Trümmer und Äste beiseite, in denen sich Kleidungsstücke verfangen haben. Ein Loch klafft im Boden. Hier hätten Angehörige seiner Familie in einer kleinen Hütte geschlafen, sagt Ziad Ayat. Das war die Familie meiner Tante, ihre Kinder, Verwandte, mehr als 15 Menschen, Flüchtlinge, die seit 3 Monaten hier in Rafah waren, weil sie dachten, dass es sicher ist. Es waren hauptsächlich Kinder. Mehr als 1 Million Menschen sollen sich laut UN-Angaben in Rafah aufhalten. Noch immer ist hier eine Bodenoffensive der israelischen Armee nicht vom Tisch. Erst am Wochenende ordnete Israels Verteidigungsminister Gallant an, eine Evakuierung der Zivilisten aus der Stadt vorzubereiten.
Das war Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.